Jetzt mal bitte nicht gleich aufregen. Es gibt ein neues Buch. Es heißt Die große Gereiztheit. Es beschreibt, was aus uns in dieser vernetzten Welt wird und geworden ist. Aus uns, die wir an dieser Welt dauerhaft schwatzen, teilnehmen. In diesem Buch heißt es, wir verkehren in von Fieberschüben der Erregung geprägten Biotopen, in der das Drama die neue Normalität geworden ist und die spektakuläre Enthüllung zur alltäglichen Erfahrung. Wir verkehren in der Gleichzeitigkeit von allgemeiner Verunsicherung und der Möglichkeit, für den eigenen Verdacht sofort Bestätigung zu finden. Und dabei ist die Feststellung, wir lebten im sogenannten postfaktischen Zeitalter, selbst auch eine Lüge, denn Lügen hat es immer schon gegeben, nur nicht so viele und die Reaktionen und Folgen waren auch nicht so weitreichend. Allein dieser Befund ist also richtig, die Unsicherheit, was stimmt und was nicht, ist groß. Da kommt das neue Buch gerade recht. Geschrieben hat es der Tübinger Medienwissenschaftler Professor Bernhard Pörksen. Schönen guten Morgen, Herr Pörksen.
Guten Morgen, ich grüße Sie.
Fangen wir mal ganz hinten an. Wäre Ihr Buch nicht vollkommen unnötig, wenn es in allen sozialen Netzwerken, Plattformen und Chatrooms anstelle des Sendebuttons eine Zeitschaltuhr und Funktion gäbe? Man drückt einmal, um ein Reaktionsbedürfnis anzumelden und senden darf man die Inhalte erst eine Stunde später, besser noch, nachdem man einmal über den eigenen Quark geschlafen hat.
Das ist eine faszinierende Idee, die allerdings aus meiner Sicht demokratiepolitisch hochproblematisch ist. Sie wollen ja gewissermaßen nun Ihre armen Hörerinnen und Hörer, ich weiß nicht, ob das bei Ihnen so üblich ist, aber irgendwie bevormunden, also eine Zwangsverzögerung, bevor Sie publizieren dürfen. Nein, ich gehe anders ran. Ich sage, wir müssen medienmündig werden, weil wir medienmächtig geworden sind. Das ist die Grundidee des ganzen Buches.
Eine der erstaunlichsten Feststellungen war für mich, es gibt gar kein Publikum mehr. Es gibt stattdessen, Sie nennen es, die fünfte Gewalt, die neben Legislative, Judikative, Exekutive und Journalisten existiert. Wer ist diese namenlose fünfte Gewalt, die man mal die Meute, mal auch die intelligente Mehrheit, meistens aber den Schwarm nennt?
Nun, ich würde sagen, das sind wir alle. In der Tat, neben die vierte Gewalt des klassischen Journalismus schiebt sich eine fünfte Gewalt der vernetzten vielen. Das sehen Sie dann, wenn es zu einer MeToo-Debatte kommt. Das sehen Sie dann, wenn Menschen sich unter einem Hashtag gruppieren und protestieren, sei es gegen Ökoschwindel, schlechte Arbeitsbedingungen, Rassismus, was auch immer zum Thema gemacht wird. Und in der Tat, Sie haben recht, die fünfte Gewalt hat sehr, sehr viele Gesichter. Sie ist mal schön engagiert, demokratisch und mal geht es um das aggressive Mobbing-Spektakel und die Vernichtung Unschuldiger. Und eben hier zeigt sich aus meiner Sicht noch einmal die Übergangssituation einer Medienrevolution, die wir im Moment erleben. Wir leben in einer Phase der mentalen Pubertät im Umgang mit den neuen Medienmöglichkeiten, die in vielem fantastisch sind, aber wir sind ihnen, diesen neuen Medienmöglichkeiten, praktisch und publizistisch, ethisch und moralisch noch nicht gewachsen.
Was ist denn so anders als zu Zeiten von Thomas Manns, wo beispielsweise Männer mit Neurasthenie von den Anwürfen der äußeren Welt erschöpft und überreizt in Davoser Sanatorien kollabierten?
Anders ist in der Tat, dass wir heute alle zu Sendern geworden sind, dass wir Smartphones in der Hand sofort gewissermaßen eine potenzielle Weltöffentlichkeit erreichen können, filmen, aufnehmen können, verbreiten können, uns barrierefrei zuschalten können, in die Erregungskreisläufe des digitalen Zeitalters einschalten können. Aber Sie haben Thomas Mann erwähnt und dieses unglaubliche Kapitel, die große Gereiztheit aus dem Zauberberg, hier habe ich ja den Titel dieses Buches her. Da gibt es natürlich auch eine Gemeinsamkeit, denn ich würde sagen, diese keuchenden, keifenden Luxuswesen, die Thomas Mann da beschreibt in diesem irrwitzig komischen Zauberberg-Kapitel über die große Gereiztheit. Menschen, die sich schon am Frühstückstisch streiten, weil der Tee angeblich zu kalt ist oder sonst ihnen irgendetwas vermeintlich Schlimmes passiert ist. Die Gemeinsamkeit ist, dass Thomas Mann eine Atmosphäre beschreibt, in der es im Grunde genommen die Isolation, die Idylle, die Ausstiegsmöglichkeit gar nicht mehr gibt. Diese Menschen werden am Vorabend des Ersten Weltkriegs erfasst von einer neuartigen Atmosphäre. Sie sind eben auf dem Zauberberg gar nicht der Welt abhanden gekommen. Die Weltflucht ist eine Illusion. Und so würde ich sagen, die indiskreten Medien der Gegenwart haben Weltflucht zu einer Illusion gemacht. Vernetzung heißt systematische Verstörung. Es gibt in gewissem Sinne keinen Zauberberg mehr unter den Bedingungen einer hochgradig vernetzten Gesellschaft.
An der Stelle müsste ich leider Matthias Hawkes einschieben, egal ob er Ihnen genehm ist oder nicht, lieber Herr Pörksen, aber wir fahren mit Musik fort und sprechen dann gleich weiter über Ihr Buch Die große Gereiztheit. Hier ist Radio 1. Wir sprechen mit Bernhard Pörksen, Professor für Medienwissenschaft, zum Thema Die große Gereiztheit, Wege aus der kollektiven Erregung. Und die Rede soll sein von Matthias Hawkes und seinem Zitat der Gegenwartseitelkeit. Damit meinte Matthias Hawkes, dass jede Generation sich in einem Stadium maximaler Auslastung immer an der Grenze und darüber hinaus wähnt. Sehen Sie diese Grenze auch gekommen, Herr Professor Pörksen?
Na, ich denke, dass in der Tat, dass wir in einer Übergangsphase leben und dass wir tatsächlich eine Medienrevolution erleben, die vergleichbar ist mit der Erfindung der Schrift oder der Erfindung des Buchdrucks. Und das kann ein Trendmensch wie Hawkes, der davon lebt, immer irgendwelche Wortgirlanden zu kreieren und fröhlich Sprachballons zu produzieren, die sehr schnell zerplatzen. Er hat ja auch den Niedergang von Facebook prognostiziert vor 10 Jahren.
Kommt noch.
Also ich würde nicht zu viel auf Hawkes setzen. Das ist sozusagen Trendgeschwätz.
Okay, tut mir leid, dass ich einen schlechten Leumund hatte.
Sie dürfen zitieren, was Sie wollen. So viel Freiheit muss sein. Aber okay. Ich glaube nicht an die Wortballons der Trendforscher.
Damit auch nochmal in einem Wort gesagt ist, was Sie in Ihrem Buch eigentlich für ein Unterfangen haben. Sie beschreiben auf sehr unterhaltsame Art und Weise ja die Wirkungsmechanismen, mit der unsere Kommunikation der digitalen Transformation ausgeliefert ist. Also, und wenn man aber jetzt schon mal alles in der Welt hinauströten kann und alle permanent auf alles schnappatmerisch reagieren und das Weiterboson dann auch noch mehr oder weniger zur Kür machen. Also Sie empfehlen ja eigentlich, dass wir das orchestriert machen und zwar dass jeder lernt, wie ich richtig spiele und zwar nicht nur allein, sondern auch im Orchester. Nur ist Ihr Role Model nicht der Musiker, sondern interessanterweise der Journalist. Warum?
Ja, ich glaube, dass in den Idealen des guten Journalismus, und das kann man gar nicht genug betonen, dass ich von einem Ideal des guten Journalismus rede, dass da im Grunde genommen die Ethik liegt für die Allgemeinheit. Was macht ein wirklich guter Journalist? Er prüft erst, er publiziert später, er denkt nach, er versucht seinen eigenen Urteilen und Vorurteilen, seinen eigenen blinden Flecken auf die Spur zu kommen. Er ist transparent im Umgang mit Fehlern. Er versucht, sich aus dem Gehäuse seiner Vorurteile herauszubegeben und zu sagen, ja, jetzt höre ich die andere Seite. Er hat es gelernt, Quellen einzuschätzen. Und ich glaube in der Tat, diese Maximen des guten Journalismus, die sollten heute zu einem Element der Allgemeinbildung werden. Und meine Utopie, meine Bildungsutopie sieht so aus, dass wir uns von der digitalen Gesellschaft, in der wir heute leben, in die redaktionelle Gesellschaft der Zukunft bewegen. Eine Gesellschaft, in der die Maximen des guten Journalismus zu einem Element der Allgemeinbildung geworden sind.
Sie sind so grunderfreulich aufklärerisch und geradezu hoffnungsfroh. Die Sorgen, dass die meisten Menschen nicht verstehen, was sie da an Werten und demokratischen Errungenschaften gerade zerstören, die treibt sie nicht. Ich glaube zwar auch an das Gute im Menschen, aber nicht an das Kluge in jedem.
Ja, sehen Sie, das ist wirklich etwas, was mir bei diesem Buch begegnet und was mich wirklich beschäftigt. Leute, Journalisten, Publizisten, Rezensenten sagen sofort, Bildung ist doch eine naive Idee, Aufklärung kann doch so gar nicht funktionieren. Aber mal ganz ernsthaft gefragt, was ist die Alternative zu dem Glauben an die Aufklärung? Die Alternative ist die Bevormundung. Die Alternative ist die Resignation. Und ich bin lieber ein fröhlicher Bildungsoptimist, der eines Tages mit seiner Fröhlichkeit untergeht und scheitert, als jemand, der sich gewissermaßen auf die Resignation einlässt oder auf irgendeine Form von Apokalypse-Geilheit, die sagt, ja, die Welt geht ohnehin unter, es lohnt sich gar nicht, gewissermaßen um den öffentlichen Raum zu streiten. Nein, wir müssen heute um den öffentlichen Raum neu streiten und brauchen dazu eine Wertedebatte. Und ich wäre glücklich genug, wenn es gelingt, mit diesem Buch ein Mini-Beitrag, mehr darf man ja gar nicht erwarten, einen Mini-Beitrag zu leisten.
Diese Fröhlichkeit ist ansteckend in dem Buch von Bernhard Pörksen, Die große Gereiztheit, bei Hansa erschienen, für 22 Euro zu erhalten. Wenngleich ich im Inneren natürlich immer noch dem Defätismus fröne, aber danke trotzdem herzlich, Herr Pörksen.
Ja, ich hoffe, ich habe Sie aufgebaut. Das war ja eine 7-Minuten-Intervention jetzt gewissermaßen. Ich schreibe Ihnen keine Rechnung, versprochen.
Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich glaube, ich bräuchte eine intellektuelle Dauermassage in der Länge von mindestens 1,5 Stunden. Die kann ich nicht bezahlen.
Okay, also wir sprechen wieder.
Ja, das würde mich sehr freuen. Tolles Buch, Dankeschön.